Human Work Podcast – Psyche und Wirtschaft im Dialog mit
Markus Eckert, Unternehmensberater und langjährige Führungskraft in internationalen Unternehmen und
Silvia Kessler-Eckert, Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Arbeitsleben und Psyche.
In der Human Work Podcast Reihe unterhalten wir uns über relevante Themen aus dem Spannungsfeld psychische Gesundheit und unternehmerischer Erfolg.
Hallo und willkommen beim Human Work Podcast. Unser Thema heute: Karriere um jeden Preis.
Karriere um jeden Preis ist sicherlich ein sehr vielschichtiges Thema. Es berührt auf der einen Seite die individuelle Ebene, die Einzelperson. Man kann sich die Frage stellen, welche Preise gibt es, die man vielleicht für die Karriere bezahlt. Es stellt sich natürlich aus unternehmerischer Sicht auch die Frage, welcher Umfeld, welche Kultur möchte ich schaffen? Wie gehe ich dann mit der Fragestellung auch um in meinem Team? Silvia, in deiner Praxis als Psychotherapeutin, wie bist du mit dem Thema konfrontiert?
Ich bin einerseits mit dem Thema Burnout natürlich konfrontiert. Das trifft meistens Menschen in der Mitte der Berufslaufbahn, die sich sehr lange Zeit überbeansprucht haben und sich dann die Frage stellen, wie kann es nach meinem Burnout weitergehen? Sehr oft ist es so, dass es dann nicht mehr so weitergehen kann, wie es zuvor aufgehört hat, dass ein Burnout sehr oft ein sehr starker Einschnitt ist, wo Menschen beginnen, ihre bisherigen Karrierewege zu hinterfragen. Auf der anderen Seite habe ich in letzter Zeit, in den letzten Jahren verstärkt auch mit jungen Menschen zu tun, die sich schon zu Beginn ihrer Berufslaufbahn die Frage stellen, welchen Preis bin ich denn bereit zu zahlen für eine berufliche Karriere?
Das heißt, die Frage verlagert sich aus deiner Wahrnehmung etwas nach vorne, was ja grundsätzlich gut ist, wenn man sich die Frage sehr bald stellt. Welche Themen gibt's da?
Ich mache es vielleicht exemplarisch an dem Fall einer jungen Frau, die im Studium immer sehr erfolgreich war, die immer von sich selber das Bild hatte, ganz vorne mit dabei zu sein, sehr leistungsorientiert immer war und schon am Ende des Studiums aber so ein Gefühl gekriegt hat von, ich weiß nicht recht, ob mir das gut tut, wenn ich so weitermache. Und ich habe sie dann begleitet, so von der Endphase des Studiums bis das erste halbe Jahr des Berufseinstiegs. Und da haben sich sehr viele Fragen aufgetan. Was bedeutet das für mich, wenn ich im Beruf einfach die Leistung bringe und damit ziemlich sicher einen Karriereweg jetzt beschreiten werde?
Aber bedeutet das, dass dann die Person schon sehr stark überfordert war am Anfang oder was war das konkrete Thema?
Sie hat einfach selber bei sich bemerkt, dass sie sich schwer tut, dann auch auf sich selber zu schauen, wenn sie in einem Leistungsanspruch drinnen ist. Das heißt, sie hat schon als sehr junge Frau auch die Erfahrung gemacht, wirklich sehr erschöpft zu sein, wirklich an die Grenzen zu kommen, auch wirklich am Wochenende einfach nichts mehr tun zu können, weil die Woche so anstrengend war.
Das heißt, da reagiert dann der Körper und das ist sozusagen ein gesundheitlicher Preis, den man in irgendeiner Form dafür zahlt. Ja.
Das ist einer der Preise, wenn wir vom Preis sprechen, der sehr oft bezahlt wird, nämlich ein gesundheitlicher Preis. Ja. Wenn man ein junger Mensch ist, kann man noch den Körper belasten, auch überlasten, aber es kommt dann früher oder später der Zeitpunkt, wo man die Rechnung dafür bezahlt. Der Organismus ist nicht ausgerichtet darauf, einfach permanent 100% zu fahren. Es ist für den Organismus sehr wichtig, auch immer wieder Erholungsphasen zu haben. Ich sage immer zu den Klientinnen, 80% ist schon sehr viel, wenn man über längere Zeit Leistung bringt. Die 100% sollte man sich aufheben für die Phasen, wo wirklich sehr starke Extremherausforderung da ist. Und diese 100% kann man dann auch wirklich nur über einen begrenzten Zeitraum abliefern, ohne dass ein Ungleichgewicht im Körper entsteht.
Das ist hier die Empfehlung, einfach eine gewisse Reserve zu lassen, sozusagen nicht immer auf Anschlag zu fahren, sondern die Spitzen, die natürlich in der Berufslaufbahn vorkommen, dass man eher dann so das, eher in Ausnahmefällen dann in Anspruch nimmt, aber nicht permanent.
Genau. Das ist was manchen Menschen einfach auch hilft, sich das ins Bewusstsein zu holen. Mhm. Diese 100% ständig von sich zu fordern, das allein ist schon eine Überforderung. Und wenn die Karriere das erfordert, dann kann man damit rechnen, dass man früher oder später den Preis präsentiert bekommt.
Ich kenne auch Personen, die von sich selbst sagen, sie funktionieren immer mit 120%. Wie hoch immer dann der reale Prozentsatz immer ist, ist dahingestellt, aber das ist auch ein bisschen auch die Indikation, was setzt man gleich mit Karriere machen oder Erfolg haben oder Einsatz bringen für Unternehmen.
Ja, und es ist natürlich auch ein Effekt, wenn man in einem Bereich tätig ist, wo so ein sehr großer persönlicher Einsatz gebracht wird, dass auch für gesundheitliche Vorsorge zum Beispiel kein Raum und keine Zeit mehr bleibt. Ja. Mhm. Das merke ich ja auch in der Praxis, wo es wirklich oft schwierig ist, terminlich zusammenzufinden, weil einfach die Arbeitstage bis 19 Uhr dauern, bis 20 Uhr dauern, manchmal auch darüber hinaus. Und dann ist natürlich zu spät, um einen Arzttermin noch zu machen oder irgendwas zu machen, was einem gesundheitlich einfach dann auch gut tut.
Das heißt, hier ist einfach gut, achtsam zu bleiben, auch zu schauen, wie reagiert der Körper, was tut es mit mir. Weil auf der einen Seite ist natürlich spannend, das geht ja aus der eigenen Erfahrung, Leistung zu bringen und was zu erreichen, ist ja natürlich ein sehr schönes Gefühl, ein sehr befriedigendes Gefühl. Die Balance zu halten, speziell mit dem gesundheitlichen Risiko, wenn es zu viel ist, ist natürlich der Knackpunkt.
Da sprichst du noch einen wichtigen Punkt an, dieses gute Gefühl, Erfolg zu haben. Ja. Das ist wirklich ein Stolperstein für manche, weil dieses Gefühl, das kann ja auch ein Antrieb sein, ne? Lob zu bekommen, herausgehoben zu werden aus dem Team, irgendwie besonders beachtet zu werden. Das ist was ein Antrieb sein kann. Und da spricht ja auch gar nichts dagegen, ja? Aber das permanent auf Kosten der eigenen Gesundheit zu tun, macht auch ein Ungleichgewicht mit der Zeit.
Genau, und ich glaube, da haben wir schon einen spannenden Konnex zum Thema, was kann ich konkret im Unternehmen, im Team tun, weil wenn ich natürlich nur ständig honoriere, was an Input kommt, also wenn ich zum Beispiel das Signal gebe, in einer Kultur ist derjenige gut und wertvoll, der möglichst lange im Büro sitzen bleibt, ja, dann fördere ich natürlich genau diesen Impuls, erstens einmal extremen Input zu liefern. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann ständig nur auf die Performance oder sozusagen nur auf die Ergebnisse schaue und eigentlich nicht, was sozusagen steckt dahinter, dann gebe ich natürlich ein zweites Signal vor, das vielleicht dann die Belegschaft in die Bredouille bringen kann, weil natürlich das, wie wir schon gesagt haben, ein Preis dafür, für diese Anerkennung, auch für die Performance sein kann, dass vielleicht der Körper dann nicht mehr mitspielt.
Genau. Und was viele Firmen, glaube ich, was vielen Firmen fehlt, ist eine ganz bewusste Entscheidung dafür, das wertzuschätzen, wenn sie Mitarbeiterinnen haben, die auf sich schauen können. Das muss man nicht nur wertschätzen, sondern muss es den Mitarbeiterinnen auch so vermitteln, dass sie wissen, ich darf das machen, ja. Wir haben da eine Kultur der Karriere über die letzten Jahrzehnte aufgebaut, wo das sehr wenig Rolle gespielt hat. Und das muss eine speziell junge Mitarbeiterin einfach wissen, dass das wertgeschätzt wird, wenn sie eine Kompetenz hat, eigene Grenzen wahrzunehmen, auf sich zu schauen.
Genau, ja. Und es ist auch ein wichtiger Punkt, der da einhergeht. Ich bin ja auch nicht der Meinung, es gibt natürlich Ausnutzung, wenn man so möchte, auch Ausbeutung der Belegschaft wird es im einen oder anderen Unternehmen geben. Und das ist sicherlich etwas, wo man idealerweise möglichst schnell rauskommt. Die Gefahr ist natürlich auch die, dass man doch zu stark in die Richtung Beanspruchung und Überbelastung der Belegschaft geht, ohne dass man es vielleicht selbst will. Ja. Und das ist der Punkt, zu dem ich vorher auch den Konnex gebracht habe. ist es immer wichtig, was gebe ich für Signale, speziell als Führungskraft, als Teamleader, was ist das, was ich honoriere? Und du hast das ja angesprochen, Silvia, wenn ich nicht nur die reine Performance honoriere, sondern auch, wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, okay, ich habe jetzt momentan eine Phase, wo ich vielleicht ein bisschen weniger Beanspruchung brauche, kann ich als Teamleader das entweder wertschätzen und auch begrüßen und positiv rückmelden, oder ich kann es negieren. Ja? Und je nachdem, wie ich in der Situation vorgehe, hat das natürlich auf mein Team unterschiedliche Signalwirkungen. Ich glaube nicht, dass die meisten Führungskräfte bewusst sozusagen den Teams schaden wollen oder die in der Form ausnutzen möchten, sondern das ist vielleicht sogar das eher Unbewusste oder vielleicht zu wenig Reflektierte, was hier ein Problem sein kann.
Es hat in einigen Fällen sicher auch damit zu tun, wie habe ich denn selber Karriere gemacht. Ja, ja. Genau. Man kennt es halt so, und da ist manchmal Selbstreflexion, denke ich, auch für die Führungskraft eine wichtige Sache, damit die Führungskraft selbst auch einmal sich bewusst macht, was habe denn ich für einen Preis bezahlt dafür, dass ich da jetzt bin, wo ich bin.
Die andere grundsätzliche Überlegung, die man hat in Unternehmen, ist, wie stelle ich mich auf? Also ich werde immer eine gewisse Mischung haben, dass ich vielleicht einige wenige High-Performer habe. Dann werde ich viele Leute haben, die gute Leistung bringen, aber vielleicht nicht Spitzenleistungen. Und dann werde ich immer auch ein paar haben, die vielleicht nicht ganz mithalten können. Die Frage ist schon auch, wie gehe ich mit dem Großen und Ganzen um? Werden nur die High-Performer sozusagen immer in den Fokus gerückt? Ja? Sind es die Einzigen, die immer dann die Anerkennung kriegen, das Lob kriegen? Oder gehe ich ein bisschen breiter vor? Ja? Gehe auch vielleicht nur auf das Leistungsthema ein oder stelle ich auch andere Kompetenzen, soziale Kompetenzen oder die gegenseitige Unterstützung in den Fokus? Ja? Je nachdem, was ich mache, habe ich natürlich auch unterschiedliche Signale wieder, die ich aussende. Und was mir natürlich passieren kann, ist, dass ich auch mein Risiko entsprechend verteile. Ja? Wenn ich nur auf die High-Performer schaue, wenn ich nur die fördere, habe ich natürlich ein sehr großes Risiko, dass die vielleicht gesundheitlich irgendwann einmal das nicht mehr schaffen. Und das zweite Risiko, was ich wahrscheinlich auch habe, ist, dass ich den anderen, die sozusagen in der Mitte sind, ein Signal gebe und sage, ihr seid vielleicht nur zweite Klasse. Und da muss man auch aufpassen, was man tut.
Ja, und vielleicht sind die gar nicht zweite Klasse, sondern haben auch Potenziale, genau. Aber sind halt nicht bereit, diese wirklich 100% permanent zu bringen, was ja für sich gesprochen sehr vernünftig ist.
Genau,
ja.
Genau.
Die High-Performer selbst haben auch meiner Erfahrung nach oft das Thema, dass sie sich eigentlich gar nicht wirklich anerkannt sehen, weil dieser Aufwand dahinter oft übersehen wird. Das heißt, High-Performer sind ja nicht nur High-Performer in den meisten Fällen, weil sie talentiert sind, weil sie gescheit sind, sondern weil sie einen sehr hohen Aufwand bringen. Und das wird oft auch nicht wahrgenommen, und das ist natürlich für die Menschen selber irgendwie dann auch was, wo sie dann eher immer so das Gefühl haben, sie sind schon so in eine Ecke gedrängt, dass das eh immer vorausgesetzt wird, dass sie diese Leistung bringen, und dann fällt es umso schwerer, einmal zurückzuschrauben und diese Leistung einmal nicht zu bringen.
Genau, das denke ich auch ein sehr wichtiger Punkt, und es ist immer auch, der Podcast heißt ja Karriere um jeden Preis, und das gesundheitliche Thema haben wir schon angesprochen, aber natürlich, wenn ich der High-Performer, die Leistungsträgerin bin und bereit bin, für dieses Unternehmen sehr viel zu investieren, bedeutet das ja natürlich, je mehr Zeit ich reinstecke, desto weniger Zeit habe ich vielleicht für andere Interessen. Und das können genau solche verdeckten Konsequenzen sein, wo man auch in irgendeiner Form umgehen muss damit, sowohl als betroffene Person, aber natürlich auch als Unternehmer, ne? Also was gebe ich für einen Rahmen vor und wie gehe ich damit um?
Ja, will ich als Unternehmen Mitarbeiterinnen haben, die nichts mehr machen außer dem Job, ja? Oder finde ich das eine wertvolle Sache, wenn meine Mitarbeiterinnen auch in der Freizeit sich sozial engagieren, in der Freizeit vielleicht ein Hobby ausüben, musizieren, was auch immer, weil das alles Dinge sind, die auch die Persönlichkeit breiter machen und die Persönlichkeit entwickeln. Und diese Frage kann man sich schon stellen, ob man das nicht auch als erstrebenswert sehen möchte.
Absolut. Und glaube, man darf ja auch nicht zusätzlich vergessen, das einseitige Ausrichten nur auf Performance und die Personen, die man sozusagen als High Performer sieht, kann ja auch für die Personen selbst im Unternehmen ja auch wieder einen Preis oder eine Konsequenz bedeuten, weil die vielleicht auch dann in eine Rolle oder ein Eck gedrängt, du hast das eh schon vorher angesprochen, werden, das denen vielleicht gar nicht selbst gefällt, ja. Es ist ja auch für die anderen, ja, immer die Frage, wie wird mit denen umgegangen, ja? Wie spielen die vielleicht eine Rolle, die sie vielleicht selbst gar nicht wollen, und hat das wieder Konsequenz im Zusammenspiel mit der restlichen Belegschaft, ja. Das können alles so Nebeneffekte sein. Darum ist am Ende des Tages sicherlich ein entscheidender Faktor, wie mit dem großen Ganzen von der Unternehmensseite umgegangen wird, ne? Was wird anerkannt, was wird geschätzt, letztendlich aber was wird vorgelebt, ja? Weil das können alles Preise sein für die Karriere, die alleinige Karriereorientierung.
Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen, was ich auch manchmal erlebe in der Praxis, dass Karriere machen irgendwann einmal in Konflikt kommt mit eigenen Wertvorstellungen, die man hat. Hm. Dass es manchmal so ist, dass man in einem beruflichen Zusammenhang ist, wo es um Karriere zu machen nötig ist, gewisse Wege zu gehen, die der eigenen Integrität nicht mehr entsprechen. Hm. Und das ist dann oft ein Punkt, wo wirklich Reflexion ganz wichtig ist, weil wenn man damit nicht im Klaren ist, wenn man eigene Werte, eigene Wertvorstellungen ignoriert über lange Zeit, dann kann das sehr starke psychische Belastung darstellen. Das darf man nicht unterschätzen. Ja.
Was kann hier zum Beispiel dann passieren an psychischer Konsequenz?
Das ist einfach eine starke Stressbelastung, wenn man Werte lebt, die eigentlich einem selber nicht entsprechen. Das ist so wie ein mit sich nicht im Reinen sein permanent. Ja. Und das ist ein Dauerstresszustand im Körper. Und das ist ein Faktor, der zum Beispiel zu einem Burnout dann auch irgendwann einmal führen kann. Ja? Also so sich die Frage zu stellen, bin ich kompatibel mit meinen Werten? Gebe ich da aus Karrieregründen irgendwas auf, was mir an sich persönlich wichtig ist? Das ist schon eine entscheidende Frage auch.
Mhm. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einige Aspekte besprochen. Preise, die man für die Karriere letztendlich möglicherweise zahlt. Das eine war der gesundheitliche Aspekt. Das heißt, nehme ich vielleicht ein gesundheitliches Risiko in Kauf für mein berufliches Weiterkommen oder für die mehr oder weniger exklusive berufliche Orientierung. Wir hatten das soziale Element, also habe ich dann einfach für Freunde, Familie, aber auch Hobbys zu wenig Zeit, fehlt mir das. Die Konsequenz natürlich kann auch die sein, wenn je weniger ich in die Richtung mache, desto weniger kann ich meine Kompetenzen schärfen. Das ist sicherlich auch ein separater Punkt, wo man vielleicht einen Preis für Karriere zahlt. Wir haben auch diskutiert im Unternehmen selbst, also wenn man zu sehr in einer Rolle, in einem Eck steht, ja, zahlt man vielleicht den Preis, dass man dann auch in der Interaktion vielleicht irgendwo dann eingeordnet wird, wo man selbst nicht stehen möchte. Und last but not least hast du angesprochen, auch den Konflikt mit den eigentlichen Einstellungen und Werten, ja, das früher oder später dann auch zum Ausbruch kommen kann und dann wieder in Richtung gesundheitliche Schwierigkeiten gehen kann. Also ich glaube, wir haben einige Aspekte identifiziert und besprochen.
Ja, was ich noch ergänzen möchte, ist, dass diese Entscheidungen natürlich nicht im isolierten Raum getroffen werden. Genau. Das ist immer auch ein gesellschaftliches Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Und wenn ich mich zum Beispiel gegen eine Karriere entscheide, weil ich die Erkenntnis gewonnen habe, da wo ich im Moment bin, ist eine Karriere nicht vereinbar mit meinen Werten. Und dann entscheide ich mir, ich mache diese Karriere nicht, ja, ich gehe diesen Weg nicht, dann kann mich das in Konflikte bringen. Ja. Das kann mich in Konflikte bringen, einerseits mit meinem Selbstbild. Wenn ich immer das Bild von mir hatte, dass ich eine Person bin, die Erfolg hat, dann ist das einfach ein Selbstbild, mit dem ich einmal zurechtkommen muss, ja, wenn sich das verändert. Es kann sich aber auch ein Konflikt ergeben mit meinem Umfeld, ja. Wenn ich zum Beispiel eine Partnerin habe, die eigentlich den Wunsch an mich hat, dass ich ein ein Partner bin, der ein gewisses Prestige auch in die Beziehung einbringt, eine gewisse finanzielle Grundlage in die Beziehung einbringt, dann kann das ein Konflikt in der Partnerschaft werden. Oder auch einfach ein Rollenkonflikt, den ich habe. Ja, wenn ich zum Beispiel als Frau mich entscheide, eine Karriere nicht zu machen, habe ich auch schon erlebt, dass Frauen sich dann gefragt haben, ist das dann ein Weibchenbild sozusagen, ja? Wenn ich mich gegen die Karriere entscheide? Hm. Darf ich das als Frau sagen, ich will diese Karriere nicht machen? Hm. Ja? Bin ich dann irgendwie in einem alten Rollenbild drinnen? Hm. Ja? Oder wenn ich in einem Freundeskreis bin, wo alle ein gewisses Level, einen gewissen Status haben, kann ich damit umgehen, da einfach nicht mitzuhalten? Ja? Hm.
Ja, das ist eine spannende Sache und es ist auch keine einfache Frage oder keine einfache Situation, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, es ist einfach, braucht dann viel Beschäftigung mit so fundamentalen Fragen wie, was möchte ich überhaupt, wie kann ich umgehen in der Situation, wo möchte ich hin, das ist mir wichtig. Und ich kenne das aus Coaching-Situationen etwa, dass das zentrale Fragen sind, die man sich stellen sollte.
Weil es letztlich auch nicht zufrieden macht. Ne? Ja. Wenn man letztlich nur aus Statusgründen, aus Prestigegründen was anstrebt und eigentlich die eigene Persönlichkeit damit gar nicht konform geht, das macht eine Unzufriedenheit.
Mhm. Richtig. Und ich möchte noch die Brücke schlagen wieder ins Unternehmen, weil natürlich auch hier man als Führungskraft sich die Frage genauso stellen muss, also was möchte ich letztendlich für eine Kultur haben, was möchte ich vorgeben, welche Erwartungen bringe ich rüber und wie gehe ich etwa mit Situationen um, die du gerade geschildert hast. Ja? Wie gehe ich mit Personen um, die vielleicht Leistung bringen wollen, gerne dabei sind, auch einen Beitrag leisten wollen, gut sind, talentiert sind, aber was biete ich denen an? Ja? Gehe ich nur auf Performance, gehe ich nur auf Input oder Output oder mache ich mich breiter, stelle ich mich breiter auf? Und erlaube auch solche fundamentalen Diskussionen und idealerweise fördere ich sie. Das ist meine Entscheidung letztendlich als Führungskraft, wo möchte ich hin. Und auch das kann ein längerer Prozess sein, bis man da klar ist.
Markus, was ist aus deiner Sicht der Vorteil für Unternehmen, sich mit der Frage zu beschäftigen, welchen Preis zahlen meine Mitarbeiterinnen für ihre Karrieren in meinem Unternehmen?
Ich denke, Unternehmen haben unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Frage umzugehen. Das eine Extrem kann sein, sich gar nicht mit der Frage zu beschäftigen. Dann habe ich als Unternehmen vermutlich einen sehr eindeutigen Fokus auf Leistung, auf Ergebnisse, auf die Zielerreichung. Wie das dann zustande kommt und welche Nebeneffekte es gibt, stehen vielleicht nicht im Fokus. Ganz klar, das Risiko ist, dass ich dann wahrscheinlich, wenn ich zu sehr nur auf Leistung gehe und zu sehr auch Personen bevorzuge, die ich als High Performer sehe, ist, dass die früher oder später entweder gehen, weil sie nicht mehr wollen oder weil sie, wenn sie dann vielleicht wirklich einen Preis gesundheitlicher Art zahlen dafür, dass ich es dann nicht mehr zur Verfügung habe. Und das andere Risiko kann natürlich sein, dass ich weitgehende Teile der Belegschaft nicht mitnehmen kann, sozusagen. Weil die vielleicht da sind, aber eigentlich keinen Anreiz zu richtiger High-Performance haben. Das kann natürlich eine Möglichkeit sein. Ich sehe aber schon, und das ist unser Zugang, wenn man die Wichtigkeit von Teams und von gemeinsamer Leistung in den Vordergrund stellt, dann wird man sich tendenziell mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigen, weil es darum geht, ein Umfeld zu schaffen, in dem Teams wirklich gedeihen können, auch Kompetenzen entwickeln können, wo man dann mittel- bis langfristig vermutlich die besseren Ergebnisse erreicht. Man kann durchaus mit einer einseitigen Ausrichtung auf Ergebnisse und Zahlen wahrscheinlich kurzfristig Dinge erreichen. Mittel- bis langfristig erscheint mir das Achten auf auch gutes Miteinander, auch auf die Grenzen der Belegschaft, und auch darauf, dass man wirklich gemeinsam etwas erreicht für Zielführende.
Ich denke auch, die jungen Mitarbeiterinnen, die talentiert sind, die grundsätzlich was beitragen möchten, denen muss man Angebote machen, sonst wird man sie nicht ansprechen können. Einfach dieses Versprechen, Karriere zu machen, Status zu erreichen, das reicht für viele nicht. Und das ist auch nicht das, was sie an ein Unternehmen binden wird, sehr viele zumindest davon.
Was man auch vielleicht nicht vergessen sollte, ist die Transparenz, die heutzutage herrscht. Also es ist schon so, dass man als Unternehmen, als Organisation natürlich auch eine Außenwirkung hat. Und wenn ich ein Image kreiere von mir, dass ich sage, okay, bei mir werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in erster Linie quasi ausgenutzt, dann werde ich nicht sehr attraktiv sein. Wenn ich dem gegenüber ein Image habe, idealerweise gerechtfertigt, dass ich mir schon Gedanken mache, dass der Belegschaft gut geht, dann werde ich attraktiver sein. Also die Außenwirkung ist natürlich ein zusätzliches Argument dafür, dass man nicht nur rein auf Input schaut, sondern genauso ausgeglichen auf die psychische Gesundheit.
Also ich glaube, man kann es zusammenfassen. Reflexion ist was, was einem weiterbringt in der Frage. Es so zu machen, wie es Generationen vorher gemacht haben, Karriere, mit Karriere umzugehen, scheint für viele nicht mehr zu passen. Da muss sich das Unternehmen einstellen. Da müssen sich auch einzelne Mitarbeiterinnen damit auseinandersetzen. Wie möchte ich das für mich haben? Was macht mich zufrieden? Und solche Reflexionsprozesse können wir auch gerne begleiten.
Ich muss Führungskraft sehr präsent sein. Ich muss ein Umfeld schaffen. Ich muss es vorleben, was ich wirklich meine und was ich sage. Und so habe ich vielleicht auch die Chance, zusätzliche Talente in der Belegschaft, in meinem Team zu formen im Laufe der Zeit. Weil auch die Beschäftigung, die wir angesprochen haben, mit neuen Kompetenzen, mit sich selbst, kann auch für das Team sehr bereichernd sein.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie Ihren persönlichen Karriereweg finden, der stimmig ist für Sie, dass die Preise, die Sie bezahlen, dafür auch stimmig sind. Für heute verabschieden wir uns und hoffen, Sie sind auch beim nächsten Human Work Podcast wieder mit dabei.
Vielen Dank und schauen Sie auf sich.
Auf Wiedersehen.